Meine Frau Katja und ich, wir haben ja so ein kleines Spiel. Meine Frau fragt mich immer, ja, über was geht denn deine Predigt? Und dann antworte ich immer, ja, also es geht darum, da gibt es ja die katholische Kirche, ich weiß, wo sie herkommt, die K-Kirche nenne ich sie immer, oh ja, und da gibt es ja uns ja die Protestanten, die Adventisten. Und ich zeige in der nächsten Predigt mal richtig auf, was wir als Adventisten, als Protestanten für einen tollen Glauben haben. Und was die Katholiken haben. Da guckt sie mich immer an. So etwa. Und dann sagt sie ganz locker, die K-Kirche, die katholische Kirche, die gibt es seit über 2000 Jahren. Und wir werden noch lange hier sein, da seid ihr alle schon weg. Lassen wir uns überraschen. Das ist. Dann sage ich immer, Quatsch, die Predigt geht darüber. Nur ein ganz anderes Thema, es geht darüber oder sowas. Worüber die Predigt heute geht, lasst euch überraschen. Was die K-Kirche, was die katholische Kirche viel hatte in 2000 Jahren, ja, Geschichte, das sind Märtyrer. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff Märtyrer schon mal gehört habt. In der Regel hört man ihn abends im Fernsehen, in den News, in der Tagesschau. Dann geht es oftmals um Terrorismus und Menschen, die sich als Märtyrer für ihren Glauben opfern, sich also teilweise eine Bombe um den Bauch schnallen, irgendwo hinmarschieren, an eine Bushaltestelle und sich in die Luft sprengen. Diese Menschen halten sich, diese Terroristen halten sich dann für Märtyrer an der Stelle. Das Wort Märtyrer kommt aus dem Altgriechischen und ist abgeleitet auf Deutsch sozusagen Zeugnis. Also es geht darum, dass jemand Zeugnis gibt über das, was er tut. Ein Märtyrer, ein christlicher Märtyrer, legt Zeugnis ab über seinen Glauben. Und im schlimmsten Fall, ja, opfert er dafür sein Leben. Beispiel der erste christliche Märtyrer, den wir so kennen in der Bibel, im Neuen Testament, das war Stephanus, der wurde für seinen Glauben gesteinigt. Aber ich möchte mit euch heute ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen. In eine Zeit vor der katholischen Kirche sogar, als das Wort Märtyrer eigentlich noch gar nicht so existiert hat. Ich möchte mit euch in eine Zeit vor Christus gehen, 600 Jahre vor Christus. Und auch damals standen Menschen vor Entscheidungen, sich für etwas oder gegen etwas zu entscheiden. Das ist also nichts Neues. Die Geschichte, der eine oder andere von euch kennt sie vielleicht. Ich habe sie früher in der Kindersabbatschule gehört. Wem das Begriff Kindersabbatschule nicht sagt, das ist heute hier die Go Kids oder die Go Girls Programm, was läuft. Also die Geschichte ist mir eigentlich geläufig, und das ist oft das Problem bei diesen Geschichten, man hört sie als Kind schon, sagt, ah, ich kenne sie, vergesst sie. Ich möchte sie mit euch trotzdem heute nochmal angucken. Wie gesagt, wir gehen in das Jahr 600 vor Christus, fast 3000 Jahre zurück von heute, da gab es einen König. Damals gab es viele Könige, aber der König Nebukadnezar. Dieser König hatte ein Riesenreich aufgebaut. Ein Vielvölkerstaat. Und so, um die Geschichte mal so kurz anzugreifen oder anzuritzen, dieser König Nebukadnezar fährt nach Israel, nach Jerusalem, belagert diese Stadt, sogar zweimal, erobert diese Stadt und nimmt sich, wie das üblich ist, wenn man eine Stadt erobert als König, er nimmt sich eine Beute. Aber er nimmt sich als Beute nicht nur Geld oder Schätze mit, sondern er nimmt auch die jüdische Elite der damaligen Zeit mit. Er sucht sich oder lässt junge Männer aussuchen aus den höheren Häusern und sagt, die kommen alle mit zu mir nach Babylon, meine Hauptstadt. Dort werden die ausgebildet und dann werden sie für mich arbeiten. Unter diesen ausgesuchten Juden sind vier Freunde. und ich glaube, jetzt kennt der ein oder andere vielleicht die Geschichte, das ist Daniel, Hanja, Michael und Asaria. So sind ihre jüdischen Namen. Und sie kommen nach Babylon und müssen dort, ja, werden verschleppt im Grunde, und müssen dort für den König Dienst tun. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter. Sie sind einige Zeit schon in diesem Land und in Daniel 3. Ich habe heute mal den, ich probiere es heute nochmal mit unserem Weiterdrücker. Gibt es eine Geschichte, wo dieser König Nebukadnezar etwas tut. Und zwar baut er eine goldene Statue. 30 Meter hoch und 3 Meter breit im Umfang. Und stellt diese in eine Ebene in der Provinz Babylon auf. 30 Meter hohe Statue, könnt ihr euch sowas vorstellen? Wie hoch das ist? Ich habe euch mal ein Bildchen mitgebracht, wie funktioniert. Guck mal, das ist Rio, die schöne Stadt. Da steht auch eine Jesus-Statue. Diese Statue ist ohne den Sockel unten dran etwa 28 Meter hoch. Und auch so im Umfang etwa auch 3 Meter. Dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, was dieser König Nebukadnezar für eine goldene Statue in der Größe aufgestellt hat. Können wir das lesen? Ja, ein bisschen. Also er stellt diese Statue auf und da steht auch in Daniel 3 so drinnen. Warum hat er das gemacht? In der Bibel steht da eigentlich nicht so viel drüber drin, warum er das gemacht hat. Ich schätze jetzt einmal, ein bisschen vorher gab es eine Geschichte, wo er nachts geträumt hat von einer großen Statue mit einem goldenen Kopf und verschiedenen anderen Farben und Materialien drauf, Eisen und Silber. Und diesen Traum konnte ihm am Ende nur dieser Daniel, den er mitgebracht hat aus Jerusalem, deuten. Vielleicht war das so in seinem Hinterkopf noch, als er diese Statue sich überlegt hat. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er sich gedacht hat, ich brauche eine eigene Religion. Ich lebe hier in einem Vielvölkerstaat, verschiedene Menschen, verschiedene Sprachen. Diese Menschen möchte ich gern zusammenfassen, da ich Angst habe, dass mein Weltreich, und ich glaube, das ist das Problem von allen Weltreichen bis heute, dass die irgendwann weg sind. Also ich wüsste kein Weltreich, was ewig gehalten hätte. Kein weltliches Weltreich. Und davor hat dieser Nebukadnezar auch ein bisschen Angst, weil der Daniel sagt, auch guck mal her, dein Reich ist hier oben in dieser Statue, dieses Goldene, danach kommen aber andere, die werden dich übernehmen. Und vielleicht hat er da Angst und sagt, na vielleicht kann ich das mit einer Religion, mit einem Götzenbild, kann ich eine eigene Religion schaffen und das verbindet uns am Ende. Also was tut er? Er stellt diese Figur auf. Ups, falsche Richtung. Und dann macht er das, was wir alle machen würden. Er macht eine Einweihung. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und die Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Ich stelle mir das immer so vor. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen von dieser Kindersabbatschule geprägt, dass es so eine Riesenebene, so eine wüstene Ebene ist. Und da kommen dann 1000 Menschen in diese Ebene. Alle gut angezogen, ne? Würdenträger. Und die stellen sich alle dann vor dieser Riesenstatue, die da einfach in dieser Landschaft steht, auf. Die haben Respekt. 30 Meter, das ist schon, denke ich, eine Nummer. Und wenn ihr das lest, dann war das nicht unbedingt so eine Einladung vom König, so in der Richtung, wie wenn wir eingeladen werden. Na, wenn du Zeit und Lust hast, komm doch mal zu meiner Einweihungsfeier in meiner neuen Wohnung. Nee, beim Nebukadnezar war das eine ganz andere Nummer. Das war ein Gesetz, dahin zu kommen. Denn er sagt weiter und lässt seine Herolde das ausrufen. Also heute wird man Newsdienst oder sowas nennen, damals hatte man das ja noch nicht, also mussten Herolde durchs Land ziehen. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen. Der König befiehlt euch. Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der lauten Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Diese Geschichte mit dem Verbrennen im Ofen erinnert mich so ein bisschen an Hänsel und Gretel. Wenn ich etwas nicht tue, dann komme ich in den Ofen. Wahrscheinlich haben das auch diese ganzen Würdenträger gedacht, haben sich gesagt, naja, eigentlich ist das ja kein Problem, da kriege ich eine Anweisung von meinem Big Boss, von meinem Chef, da kann ich doch gar nicht anders. Da muss ich das doch tun. Ne? Ich meine, viele von euch sind sicherlich auch angestellt, wenn euer Chef, eure Chefin euch zu euch was sagt, dann tut man das doch, oder? Dann macht man das doch. Da gibt es keine Alternative dazu. Ich muss es einfach tun. Es gibt einen deutschen Managementberater, Trainer, nennt sich Reinhard Sprenger. Der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, die Entscheidung liegt bei dir. Und er sagt in diesem Buch, Leute, ihr habt immer eine Wahlmöglichkeit. Es gibt immer zwei Seiten. Auch wenn die eine Seite nicht so toll ist, wenn ihr sie wählt, gibt es immer zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und selbst bei Gott habt ihr zwei Möglichkeiten, euch zu entscheiden. Ihr könnt euch für ihn oder gegen ihn entscheiden. Aber was machen die Leute hier in diesem schönen Tal, in dieser Ebene, die Bosse des Landes? Sie werfen sich alle nieder. Ich gehe mal davon aus, dass alle von denen schon vorher irgendwelche Götter hatten, die sie anbeten. Aber wahrscheinlich haben sie sich gesagt an der Stelle, ja gut, meine Götter, denen ich so glaube, ja, ist gut, aber ich sehe das Feuerchen da brennen und da werfe ich mich jetzt einfach hier auch mal nieder. Noch ein Gott mehr oder weniger, wen stört das? Oder ich knie mich einfach nieder, mache da mit, aber ich biete das Ding gar nicht an. Ich tue nur so und keiner merkt's. Was ist denn schon dabei? Ich bin mal so frei und mache das. Das ist allemal besser, als am Ende zu brennen. Und so werfen sich alle nieder. Oder doch nicht? Einige Sterndeuter, geht es weiter, aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König. Ein bisschen schleimen am Anfang ist immer gut. Du, o König, hast doch angeordnet, du warst es doch, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Stimmt doch, ist das so, ne? Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schachadria, Meshach und Abednego, so sind ihre jetzigen Namen in Babylon. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinem Götzen nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Es gibt immer welche, die sagen, der da, der hat's. Guck mal, was der gemacht hat. Ne? Gibt nur nicht bei so kleinen, gibt auch bei so großen. Da gibt es also drei Männer an der Stelle. Wo Daniel an der Stelle ist, das kommt leider in dem Text auch nicht vor, vielleicht ist er gerade auf einer geheimen Mission unterwegs, ich weiß es nicht, sie sind nur zu dritt und nicht zu viert. Diese drei Männer sind einfach nicht niedergekniet. Und dazu kommt noch, diese drei sind auch noch die Statthalter von dieser Gegend, wo diese Statue aufgestellt worden ist. Die müssen das Ding über Wochen gesehen haben, wie es so in der Landschaft hochwächst. Ich glaube nicht, dass es mit dem Hubschrauber rangeschafft worden ist, von einer Nacht auf den anderen Tag. Kennst du das auch? Wenn du so einen Konflikt auf dich zukommen siehst, man sagt ja auch gerne, Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein Zug sein, der dir entgegenkommt. Du weißt, da kommt etwas auf dich zu. Du kannst der Sache nicht entkommen. Irgendwann musst du dich der Sache stellen. Und vielleicht, oder ich denke, so ging es den dreien auch. Die haben gesehen, da kommt irgendwas auf uns zu, da müssen wir irgendwann was tun. Wir müssen uns irgendwann entscheiden. Und wie sie sich entscheiden? Ja, alle anderen sagen, habt ihr euch aber ganz schön falsch entschieden. Was muss das für ein Druck gewesen sein? Tausende von Leuten in dieser Ebene, alle fallen nieder und drei stehen da. So Last Man Standing mäßig. Die einfach nieder auf das Gesetz, auf den Befehl ihres Königs. Was für eine Weigerung, das ist ein Skandal, ein riesiger Skandal. Heute würde man das so No-Go nennen, das geht ja gar nicht. Du kriegst dir eine Anweisung und dann tust du das nicht. Wieso haben sie das nicht gemacht? Warum setzen sie hier an der Stelle ihr Leben aufs Spiel? Wollen sie hier die ersten Märtyrer werden, obwohl das Wort noch gar nicht existiert zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, dass die drei auf Gott vertraut haben. Dass Gott in ihrem Leben wichtig war und eine zentrale Person. Und dieser Gott hat den Juden einige Zeit vorher, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, eine Tafel geben oder zwei Tafeln, wo die 10 Gebote draufstehen. Und in diesen 10 Geboten gibt es ein Gebot, das sagt, du sollst hier kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was auf der Erde oder von dem, was unten im Wasser in der Erde ist. Und daran halten sie sich. Wir können das Ding nicht anbeten. Unser Gott verbietet uns das. An der Stelle frage ich mich immer, also wenn damals aus Jerusalem diese Juden mitgenommen worden sind, verschleppt worden sind, dann waren es doch wahrscheinlich nicht nur die 4 oder die 3, die jetzt hier stehen. Da werden noch mehr mitgenommen worden sein. Wo sind die abgeblieben? Wo sind die in der Geschichte? Was machen die gerade? Liegen die da am Boden und beten an? Standhaftigkeit fängt oft ganz klein an. Und ebenso das Gegenteil von Standhaftigkeit. Das fängt vielleicht schon an, wenn es ums Essen geht. Und da haben die Juden an der Stelle auch Probleme gehabt, als sie nach Babylon gekommen sind. Da wurde ihnen das Essen vom Tisch des Königs angeboten. Aber vieles davon unreine Speisen. Für Juden gibt es Speisegebote. Und sie haben es geschafft, dass sie das nicht essen mussten. Sie haben mit dem obersten Mundschenk gesprochen. Er sagt, ja gut, wenn ihr es nicht wollt, dann werdet ihr Vegetarier ab sofort. Vielleicht die ersten Vegetarier und ihr esst nur noch das. Ich weiß nicht, wie sich die anderen Juden verhalten haben, die mit den 4 gekommen sind. Vielleicht haben die sich auch gesagt, naja, jetzt bin ich ja so im Ausland, Babylon, nicht mehr zu Hause. Ja, da muss ich mich auch ein bisschen anpassen. Ja, so in der Richtung, wie was in Las Vegas bleibt, das getan wird, das bleibt auch in Las Vegas. Ich mache da jetzt einfach mal mit, esse das, ist ja auch leckere Sachen vom Tisch des Königs, das ist ja kein Dreck. Vielleicht ist es das Ding so ergangen. Sie haben gesagt, na, ich gebe mal so einen kleinen Finger. Ja, und irgendwann ist der Rest gefolgt. Da standhaft zu bleiben, ist nicht einfach. Kennen wir vielleicht auch, dass man dann so zwei Herzen in der Brust schlagen hat. Auf der einen Seite willst du ja nicht auffallen. Ne? Du willst ja irgendwie dazugehören. Du willst ja nicht der Spielverderber sein oder gar am Schluss der Außenseiter. Und einen Ausweg hätten die drei auch finden können an der Stelle, um niederzuknien. Sie hätten auch sagen können, Gott, der will mir bestimmt hier an der Stelle keinen Druck machen. Ob ich mich da jetzt niederknie vor diesem komischen, ja, goldenen Ding oder nicht, darum geht es doch Gott am Ende des Tages nicht. Gott schaut mir doch in mein Herz hinein. Da guckt er doch, was ich da tue. Kein Problem. Ich werde ihn anbeten, weiterhin, aber jetzt knie ich mich halt nieder. Er hat sicherlich Verständnis für die Situation, Ich habe ja ein Riesenproblem da mit diesem Feuerofen, was sonst kommt. So haben die drei, es wäre ja eine gute Ausrede gewesen, um sich selber zu beruhigen, so haben die drei nicht gehandelt. Sie hielten an dem Gebot ihres Gottes fest und sagten, dieses Gebot des Königs, unseres Chefs, ist ein krasser Verstoß gegen das Gebot meines Gottes. Was immer es mich kostet, ich halte an dem Gebot meines Gottes fest. Wie geht es da weiter in der Geschichte? Gar nicht. Ja, danke. Es kommt, ja, fast wie es kommen muss. Da packt den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Meschach Hadria, Meschach und Abednego, ist das wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch euer Gott aus meiner Gewalt retten kann? Also der König rastet ziemlich aus. Wut, blanker Zorn ist in seinem Gesicht. Und dann stehst du diesem Mann gegenüber, diesem König, der Reiche unterworfen hat, der Könige unterjocht hat, der einfach nur so machen kann und du bist tot. Dem steht diese drei gegenüber. Und ich glaube, das ist schon ziemlich furchteinflößend. Und dann bekommen sie von diesem König, eigentlich hätten sie einen Ofen gehört, noch mal eine zweite Chance. Sagt er, Leute, wenn ihr euch jetzt niederwerft, dann ist das okay. Dann lasse ich das nochmal bei euch drei durchgehen. Und was müssten die drei jetzt eigentlich denken? Müssen sagen, ja, das kommt doch sicher von oben. Gott schenkt uns die zweite Chance. Ich bin standhaft geblieben bis zum Schluss. Jetzt habe ich noch eine Möglichkeit. Jetzt kriege ich ein Rettungsseil zugeworfen. Daran halte ich mich doch fest. Wenn nicht jetzt, wann dann, werfe ich mich halt nieder. Ich habe doch gezeigt, wie treu ich Gott bin. Aber das mit dem Feuer, das kann er doch nicht ernst meinen. Jetzt muss ich mitmachen. Aber was machen die drei Hübschen? Was tun sie? Werfen sie sich nieder an der Stelle? Schadrach, Meschach und Abednego, schöne Namen, jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns vor deiner goldenen Statue niederwerfen werden. Was für eine Nummer. Mal ebenso stellen die sich vor ihren Chef, vor ihrem Gott, vor ihrem König hin, der schon brutzelt vor Zorn, wahrscheinlich auch knallrot im Gesicht ist, und sagen ihm, wir haben es gar nicht nötig, uns hier vor dir zu rechtfertigen für unser Handeln. Wir haben einen viel höheren und mächtigeren Gott auf unserer Seite, als du es bist, König, du und dein Götzenbild. Unser Gott kann uns hier herausretten, hier herausholen aus der Situation, wenn er das möchte. Sie wissen es nicht, ob es so kommen wird oder nicht. Sie sagen, er kann uns da retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wenn wir in diesen Ofen hinein müssen, selbst dann kannst du ganz sicher sein, dass unser Gott höher ist als deiner. Deine Macht, König, endet hier an diesem Ofen. Die Macht unseres Gottes geht weit, ganz weit über diesen Ofen hinaus. Er ist viel mächtiger, als du es jemals sein wirst. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch dabei geht, wenn man sowas zum großen Herrscher sagt. Aber ganz ehrlich, ich träume davon, dass ich nur 10% von der Standhaftigkeit, von diesem Vertrauen dieser drei Männer hätte. Wenn dem so wäre, ich glaube, mein Leben würde ganz anders aussehen. Und wenn ihr euch das auch wünscht, dann glaube ich auch, dass euer Leben auch ganz anders aussehen würde, als es heute ist. Nur so ein Vertrauen auf deinen Gott kommt nicht über Nacht. Es kommt nicht von heute auf morgen. Jetzt muss ich nochmal meine Frau als Beispiel bedienen. Meine Frau ist ein sehr emotionaler Mensch. Und am Anfang, als wir so zusammen waren, unserer Beziehung, da hat mich das so ein bisschen erschreckt. Weil ich bin eher nicht so der Typ, dieser große Emotionale. Ich bin mehr so der Ruhige, würde ich mich selber bezeichnen. Wenn ich mal nicht mehr ruhig bin, dann sagt meine Frau immer, dann bin ich nicht mehr sehr positiv in der Gesprächsführung. So drückt sie es aus. Aber sie ist eben anders. Und das hat mich am Anfang unserer Beziehung schon irritiert, wenn einer so ein bisschen hochgeht. Aber heute kann ich das einordnen. Weiß ich, wie ich das zu handeln habe. Warum ist das so? Warum weiß ich das heute jetzt so ein bisschen besser einzuordnen? Liegt es daran, dass wir zwei uns hier, ich sag mal, einmal die Woche hier treffen, für eine Stunde hier zusammen sitzen? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir wohnen zusammen. Wir kennen und wir lieben uns. Und das jetzt schon seit 8 Jahren. Wir haben zusammen etwas erlebt. Wir haben etwas zusammen durchgemacht. Überrascht mich meine Ehefrau trotzdem noch? Ja, logisch. Sie ist eine Frau. Nerv ich meine Frau trotzdem immer noch? Danke. Danke. Wenn ich etwas über das Negative über die K-Kirche sage, ja, selbstverständlich. Aber ähnlich wie es bei uns zwei Hübschen ist, ist es auch mit Gott. Gott wünscht sich mit jedem von uns hier so eine Liebesbeziehung, so eine enge Kiste, dass du ihn kennst und na, er kennt dich schon. Aber dass du ihn noch besser kennenlernst. An den Punkten, wo es ganz oben ganz high ist, aber eben auch an den Punkten, wo es ganz unten ganz low ist. Und Gott wünscht sich diese Entscheidung. Und du hast diese Entscheidung, dich zu ihm hinzuwenden. Entscheid dich für ihn. Der Rest der Geschichte von den drei Männern ist so ein bisschen wie History. Was passiert, als die Nebukadnezar das so ins Gesicht sagen? Man kann es sich ausdenken oder mitrechnen. Der König rastet vollkommen aus. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wahrscheinlich würde ich auch dann nicht mehr so positiv in meiner Kommunikation sein wie dieser König. Und im Text heißt es weiter, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, seiner Elitetruppe, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihren Kleidern mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadariach, Meshad und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Ja, bitteres Ende für die drei. Sie sind bis zum Ende standhaft geblieben. Sind nicht von ihrer Meinung abgegangen. Sie haben ihre Entscheidung nicht mehr geändert. Ende der Geschichte? Ja, noch nicht ganz. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten: Haben wir nicht drei Männer gefesselt, in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Ofen umhergehen? Rief der König: Sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie: Schadrach, Meschad und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer der Männer nichts anhaben konnte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, ihre Kleidung war völlig unbeschädigt, sie roch nicht einmal nach Rauch. Sie roch nicht mal einmal nach Rauch. Wer von euch Pfadfinder gemacht hat oder noch macht, weiß, wenn er so eine Woche auf so einem Lager ist mit Lagerfeuer und du kommst nach Hause, dann riechen dich deine Lieben in der Regel, bevor sie dich sehen, weil du stinkst nach Rauch. Und manchmal ist noch was anderes, aber du riechst nach diesen Lagerfeuern. Und die riechen nicht mal danach. Die sind da in diesem heißen Ofen drin und sie kommen raus. Und sie riechen nicht mal danach, dass sie in diesem Ofen drin waren. Freunde, und selbst wenn die drei in diesem Ofen umgekommen wären, sie wären doch Helden gewesen. Märtyrer. Was ist aus den anderen Juden geworden, von denen ich vorhin gesprochen habe, die da mit nach Babylon kamen? Keine Ahnung, es steht nichts in den Texten drin. Irgendwo sind sie wahrscheinlich, wie schon gesagt, in diesen Vielvölkerstaat untergegangen, haben sich aufgelöst. Keiner berichtet heute von ihnen. Aber da sind diese drei. Ihr Bericht, ihre Geschichte wird noch 3000 Jahre, nachdem sie passiert ist, erzählt, ob jetzt bei den Go Girls, bei den Go Kids oder hier. Die drei sind nicht vergessen. 3000 Jahre nach ihrer Tat. Und die drei sind in diesem Ofen gewesen. Nicht alleine. Ein Vierter war dazu und man kann jetzt darüber diskutieren, wer war dieser Vierte? War es ein Engel? War es Jesus? War es Gott selbst? Egal. Gott lässt dich nicht alleine. Gott lässt dich nicht alleine stehen, wenn du im Feuer bist. Auch wenn das vielleicht manchmal so aussieht und wenn er nicht wirklich da ist. Ich weiß nicht, ob die drei ihn, die vierte Person gesehen haben oder ob nur Nebukadnezar und seine Beamten diese vierte Person gesehen haben. Gott lässt dich nicht alleine stehen. Er ist treu. Er ist treu auch, ja, wenn ich es nicht bin. Wenn ich irgendwo in meinem Down bin. Er lässt sich nicht alleine in der Landschaft stehen. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber ich lasse das heute weg. Hat Nebukadnezar etwas aus diesem Wunder gelernt, was er da gesehen hat? Diese drei oder diese vier Personen in diesem Ofen, die reinfallen und wieder rauskommen, als wäre nichts passiert? Und wir sagen ja immer, ja, also wenn ich so ein Wunder in meinem Leben mal erlebt hätte, ach, ich würde glauben bis zu meinem letzten Tag, weil dann habe ich es ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Gott handelt. Also lernt Nebukadnezar aus dieser Geschichte irgendetwas. Er sagt dann zwar danach über diesen Gott, wer über diesen Gott noch einmal lästert in meinem Reich, den lasse ich zerhacken. Aber ändert sich wirklich was in seinem Leben? Nö. Eigentlich nicht. Er bleibt derselbe hochmütige König, der sich auf sich selber verlässt und vielleicht auf seine Götter. Er macht einfach so weiter. Da ändert sich nichts. Er trifft keine Entscheidung. Lässt ihn Gott damit durchkommen? Nö. Irgendwann muss es auch dieser Herrscher lernen. Er wird später in seinem Leben lernen, auf die harte Tour, wie es so schön heißt, mit der groben Kelle, weil es anscheinend nicht anders geht bei ihm. Erst dann erkennt er, wer sein Chef ist, wer der Höchste ist. Ich wünsche mir das nicht für mich oder für euch, dass wir es erst mit der groben Kelle lernen müssen. Lasst uns heute eine Entscheidung treffen für eine Beziehung mit Gott und nicht erst später, dass es Gott für uns tut. Ich lade euch ein, aufzustehen für ein Gebet. Vater, wir haben heute diesen Bericht, diese Geschichte gehört, die vor fast 3000 Jahren stattgefunden hat. Unser Vater, wir wissen, dass der Gott, der damals vor 3000 Jahren warst, du bist der gleiche. Du bist genau derselbe heute, wie du damals warst. Du hast dich damals um die Menschen, die zu dir gekommen sind, gekümmert. Und das wünschst du dir auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass wir zu dir kommen, dass wir so eine Beziehung führen, wie wir vielleicht zu manchen Menschen eine Beziehung führen, wünschst du dir, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Eine noch festere, denn ja, wir enttäuschen oft Menschen um uns herum, auch Menschen, die wir lieben. Wir handeln oft falsch und verletzen sie und wir verletzen auch dich, aber du bist anders. Du bleibst einfach treu, auch wenn ich was vollkommen Falsches mache, wenn ich falsch handle. Du bleibst dran, du bleibst treu und lässt mich nicht los. Vater, ich wünsche mir, dass du uns dabei hilfst, diese Entscheidung für dich zu treffen. Dass auch wir dich nicht mehr loslassen, auch wenn es ja mal ganz schlecht läuft. Auch wenn wir vor Entscheidungen stehen, wenn wir, ja, ob es darum geht, ich weiß nicht, ob wir jemals als Märtyrer irgendwo eine Entscheidung treffen müssen. Ich wünsche mir das für keinen von uns. Aber ich wünsche mir, dass wir immer die Entscheidung für dich treffen, dass wir die richtige Wahl treffen, dass wir standhaft bleiben für dich. Auch wenn alle anderen umfallen, gib uns den Mut und die Kraft, dafür stehen zu bleiben, für dich stehen zu bleiben und das zu tun, was du dir wünschst. Hab Dank dafür, dass wir das nicht alleine machen, dass du immer bei uns bist, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst, der uns stärkt, der uns den Weg weisen möchte. Lass uns diesen Weg in unserem Leben erkennen. Amen.